Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Pater Thomas Schuster aus Leitershofen. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche um geistliche Berufe. Und auch wir bei Radio Horeb haben das aufgegriffen. Wir beten darum und hören auch in der Sendereihe Spiritualität in der Regel eine Berufungsgeschichte. Bei uns kommen viele Gebetsanliegen von Zuhörern hinein. Da heißt es zum Beispiel, bitte beten Sie für unseren Sohn, unsere Tochter, die wollen nichts mehr von Glaube und Kirche wissen. Unser heutiger Gast hatte sich auch schon einmal von der Kirche verabschiedet. Heute sitzt er mir im Ordensgewand gegenüber. In unserer Reihe Berufungsgeschichte gibt der Dominikanerpater und der Direktor des Exerzitienhauses Leitershofen, Pater Thomas Schuster, Zeugnis. Grüß Gott, Pater Thomas.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Freue mich, dass Sie hier nach Balderschwang gekommen sind, dass wir auch wirklich zusammensitzen in dieser Sendung hier vor Ort. Bei meiner Suche nach dem Dominikanerorden im Internet, da bin ich auch auf Folgendes gestoßen. Da heißt es, ein Benediktiner, ein Dominikaner, ein Franziskaner und ein Jesuit beteten zusammen. Als das Licht ausging, der Benediktiner wollte weiterbeten, er konnte es sowieso auswendig. Der Dominikaner regte ein Streitgespräch über Licht und Dunkel in der Bibel an. Der Franziskaner schlug vor, dass alle dem Herrn für das Licht danken sollten, das ihnen so sehr fehlte. Da wurde es auf einmal wieder hell. Der Jesuit hatte die Sicherung ausgewechselt. Pater Thomas, ist da etwas dran an so Beschreibungen?
Ja, es ist schon immer wieder erstaunlich, wie Witze etwas Treffendes aussagen können über die verschiedenen Ordensgemeinschaften oder auch über verschiedene Menschentypen, über verschiedene Ausdrucksweisen von Spiritualität im Orden. Uns ist es seit dem Noviziat aufgefallen, wenn solche Novizenwerkwochen waren, was es doch für Unterschiede gibt unter den Orden, und hat uns immer gleich in der Wahl bestätigt, beim richtigen Orden zu sein.
Und was hat Sie dann besonders fasziniert, dass Sie gemerkt haben, das ist der richtige Platz?
Das ist eine gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Also meine Berufungsgeschichte ist zwar lang, aber sicher nicht die interessanteste. Wenn man hört, was die Menschen sagen, nicht nur Ordensleute, sondern auch ganz normale Gläubige, ist es immer wieder erstaunlich und umwerfend, wie die Menschen von ihren Erfahrungen sprechen, Erfahrungen mit Gott, die sie in ihrem Leben gemacht haben und über die sie zum Teil noch nie gesprochen haben. Es ist etwas Numinoses, das einen da ankommen lässt, einem sagt, das ist das Richtige jetzt im Moment, tu's. Wie auch auf der Straße manchmal man gerufen ist zu helfen oder man sucht nach dem richtigen Wort des Trostes für den anderen. Das sind alles Ansprachen Gottes, Impulse Gottes, die uns helfen sollen, zu segnen und das Richtige im Leben zu tun.
Dann sind wir gespannt, wie Gott Ihnen klar gemacht hat, dass das Ihr Weg ist. Vielleicht erzählen Sie was aus Ihrem Leben, wie das so vor sich ging. Wir freuen uns drauf.
Ja, ich habe es beginnt in meiner Jugend und in meiner Suche nach Sinn, möchte ich es nennen. Ich habe überall gesucht, nur nicht in der Kirche, das muss ich gestehen. Ich habe in Literatur gesucht, ich habe in Philosophie gesucht, vor allem in der Kunst, in der Schönheit. Dinge, die ich mittlerweile anders sehe, weil ich sehe und wahrnehme, wie sehr sie von Gott uns geschenkt werden und wie zeichenhaft sie sein können. Diese lange Suche, ich habe schon oft gesagt, ich war nie gescheiter wie mit 23 und mit 24. Ich habe genau gewusst, was die Kirche ist und was sie falsch macht und was ich glaube und was ich nicht glaube. Und das hat mich dann veranlasst, in meinen 20ern, und ich denke sehr ungern daran zurück, in meiner Klugheit, in meiner Scheinbaren, zum Standesbeamten nach Augsburg zu gehen und mir die paar Mark Kirchensteuer zu sparen und aus der Kirche auszutreten. Ich kann mich nämlich gestern im Vorfeld auch auf das heutige Gespräch oder das heutige Zeugnis, habe ich mich wieder daran erinnert, Man kann sich auch erstaunlich gut immer an solche Ereignisse erinnern, wie mich der Standesbeamte mit seiner dunkel umrandeten Brille angeschaut hat und mich gefragt hat: Meinen Sie das jetzt wirklich ernst, Herr Schuster? Ich habe das als sehr unangemessene Frage empfunden, weil ich bin ja schließlich zu einem Beamten gekommen und ich weiß ja, was ich sage und ich weiß ja, was ich tue. Und dann hinterfragt dieser Mann meine Entscheidung. Wie ich damals so war, war ich natürlich ein bisschen beleidigt wegen dieser Frage und habe dann gesagt, ja, selbstverständlich nicht. Und bin dann aber aus diesem Standesamt in der Maximilianstraße herausgegangen und wusste mit einem Schlag, ich glaube, jetzt hast du was falsch gemacht. Und damit hat ein Weg begonnen, den ich vielleicht beschreiben mag, mit einem Respekt vor Menschen, den ich plötzlich gewonnen habe, auch Respekt vor Gott, Respekt auch vor den Amtsträgern der Kirche, vor den Priestern, die versuchen, von Gott zu sprechen und das Evangelium zu verkünden. Das gehört unbedingt dazu. Ich stellte plötzlich fest, ich verteidige die Kirche auch als Ausgetretener gegen die Anfragen, die sie sich gefallen lassen muss, und gegen die Anfragen gegenüber den Amtsträgern. Ich habe begonnen, die Kirche zu verteidigen. Und nach meinem Ordenseintritt bin ich diese Spur zurückgegangen und habe gesehen, dass es 16 bis 17 Jahre waren, in denen ich gerungen habe, jetzt zu diesem Fehler zu stehen und ihn rückgängig zu machen.
Wie sind Sie denn in der Kindheit aufgewachsen? Ich meine, war da Religion und Kirche ein Thema?
Religion und Kirche hat zum Alltag gehört. Aber meine Eltern, mein Vater gehört der Kriegsgeneration an und hat dort viele bittere Erfahrungen machen müssen und hat immer relativ leise gesagt, dass ihm wahrscheinlich das fürbittende Gebet seiner Mutter, also meiner Großmutter, das Leben gerettet hat in der Kriegsgefangenschaft in Russland. Weil er wusste, meine Großmutter hat ihm dorthin geschrieben, dass sie für ihn betet und die Fürbitte der Gottesmutter Maria für ihn erfleht. Und in dieser verzweifelten Situation, in der so viele Männer um ihn herum, jung wie er war 23 oder 24 Jahre alt, das hat ihn getröstet und hat ihn von der Verzweiflung bewahrt.
War das üblich in der Kindheit, mit Ihrer Familie in die Messe zu gehen, zur Erstkommunion?
Ja, also ich bin zur Erstkommunion gegangen, zur Firmung, bin wie Jugendliche auch dann auch nicht mehr in den Urlaub mitgefahren. Mit 11 war ich, glaube ich, zuletzt mit meinen Eltern im Urlaub. Und so habe ich versucht, natürlich wie alle jungen Menschen, mein eigenes Leben zu finden. Und da gehörte die Kirche nicht dazu. Also bei mir war der Weg vielleicht umgekehrt. Nicht ein Hineinwachsen in das kirchliche Leben mit Ministrant sein und immer mehr teilnehmen am kirchlichen Leben, sondern ich habe mich, ohne es zu wissen, immer mehr entfernt und wurde aber dann offenbar zurückgerufen durch eine Sehnsucht, die nach Sinn, nach Hintergrund, nach Ziel auch. Vielleicht ist das Entscheidende am Glauben, dass wir nicht nur uns getragen wissen können als Geschöpfe, als Kinder Gottes, sondern dass wir auch ein Ziel haben, auf das wir zugehen, auf die erbarmende Liebe Gottes zugehen dürfen, am Ende unseres Lebens, der uns dann sagt, das hast du gut gemacht, das hast du geschafft, du konntest ein liebevoller Mensch werden und herzlich willkommen. Wir haben ein Ziel, auf das wir zugehen und das unser Leben vollendet. Das unterscheidet wohl Christen auch von anderen, die sich vielleicht als Produkte einer Evolution verstehen, die sich scheinbar immer wieder verbessernd in die Zukunft bewegt. Wir sind getragen von seiner Hand und diese Hand oder diese Führung, die gilt es zunächst einmal wahrzunehmen und ernst zu nehmen, dass sie da ist, dass wir geliebte und gewollte und begleitete Wesen sind vom Vater. Man steht ja gern auf eigenen Füßen und sorgt für sich selber, auch materiell, und ist stolz auf das, was man geschaffen hat. Und es verdeckt manchmal die Dinge, die wir anderen und vor allem Gott verdanken, wo wir nur danken können für unsere Beziehungen, für unsere Gesundheit und für unser Leben.
Was waren denn so Ihre Lebenspläne?
Ich habe immer mit Musik und mit Technik gern zu tun gehabt. Also das ist auch eine sehr kreative Sache und teile ich ja mit vielen anderen Männern auch. Ich bin aber auch, darf ich wohl sagen, sehr musikalisch. Also ich bin in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater spielte Cello und meine Mutter Klavier. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind ist musiziert worden, ein Quartett musiziert worden in unserem Wohnzimmer. Und ich habe immer andächtig gelauscht. Ich will es wirklich andächtig nennen, weil auch heute viele religiöse Erfahrungen machen, indem sie zum Beispiel Bach hören, indem sie in die Passionsmusiken gehen, an den Kar- und an den Kar-Tagen. Musik vermittelt auch viel von diesem Getragensein, von diesem Sinn und von dieser Fülle Gottes für viele Menschen.
Was war dann so Ihr Ziel? Wollten Sie eine Familie gründen oder?
Das ist auch eine gute Frage, weil eigentlich nicht. Für mich ist es im Rückblick darauf, ob ich jetzt, dass ich Ordensmann werden will, war immer die Gegenfrage, möchte ich lieber eine Familie haben und Kinder haben, eine Familie gestalten, für eine Familie da sein, oder mag ich Ordensmann werden? Und das hat mir sehr geholfen auf diesem Weg, jetzt ausgerechnet diesen, ich möchte fast Sonderweg nennen, Ordensmann und Priester zu werden.
Das heißt, das war nicht so Ihr Traum?
Man hat bestimmte, oder ich hatte bestimmte, wie viele vielleicht auch, bestimmte Vorstellung von meinem Leben. Also wer will ich in 10 Jahren sein? Und da war die Familie und Kinder und Haus und sowas hat immer eine weniger wichtige Rolle gespielt als Beziehung, als Sinn, als Nachdenken, glauben können, vertrauen können. Das waren die Zielfragen sozusagen, die mich geleitet haben.
Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war in einem Fotogeschäft. Ich war ja technisch sehr interessiert. Ich war auf der Fachoberschule Technik und dann habe ich ein Praktikum gemacht in einem Geschäft. Und seitdem faszinieren mich Menschen. Ich kann mir nicht helfen, ob jung oder alt, ob schwach oder stark, mich faszinieren Menschen, wie sie sind, wie sie hoffen, wie sie lieben, wie sie ihr Leben gestalten. Und das ist mir damals schon begegnet. Und in so einem Geschäft, da hat man eine Seite, dass man natürlich was verkaufen möchte, aber auf der anderen Seite, viele kennen das auch, was man für Beziehungen oft aufbaut in der Bäckerei, wo man bestimmte Menschen wieder trifft, bei denen man einkauft. Und solche Erfahrungen habe ich auch gemacht und habe immer wieder über viele Jahre Menschen in einem Fotogeschäft wieder getroffen. Sie haben bei mir die Filme abgegeben und da waren viele Familiengeschichten damit verbunden. Ich denke auch besonders an die prominenten Kunden, die ich hatte, zum Beispiel Mitek Pemper, ein bekannt gewordener Augsburger, der in Schindlers Liste oder an dem Spielfilm Schindlers Liste auch mitgewirkt hat und der so ein trauriges Schicksal im KZ gehabt hatte. Auch die Begegnung mit solchen Menschen habe ich als sehr bereichernd erfahren.
Im Fotogeschäft arbeiten, das heißt, Sie haben da Fotoapparate oder haben Sie Bilder gemacht oder alles?
Nein,
Wie kann man sich sie vorstellen? Nein, als Paparazzi? Oder?
Nein, ich habe tatsächlich Fotoapparate verkauft und ich habe viele Passbilder gemacht. Also früher musste oder sollte man ja lächeln auf dem Passbild. Ich habe dann auch gewitzelt, nachdem diese schrecklichen Computerbilder dann herausgekommen sind. Wir mussten bei diesen porträtartigen Passbildern immer Kontakt zu den Leuten aufnehmen und sie irgendwie beleben, dass sie einigermaßen lächelnd als Porträt in diesen Fotoapparat reinschauen.
Mit 23, 24 aus der Kirche ausgetreten, was hat sie denn dann wieder zurückbewogen?
Ich würde fast sagen, das Bewusstsein, einen Fehler gemacht zu haben. Ich wusste am Anfang ja gar nicht, was jetzt genau dieser Fehler war. Aber das Eingestehen dieses Fehlers, das hat mich auf die Reise geschickt.
Und was hat Ihnen dann geholfen? Oder was war für Sie dann der Impuls? Sie sind ja nicht gleich am nächsten Tag hingegangen. Oder wie lange hat das gedauert?
Das hat mehrere Jahre gedauert. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe unlängst eine Maiandacht halten dürfen bei dem Pfarrer, bei dem ich wieder eingetreten bin. Der hat nämlich gesagt, ja, jetzt ist dann bald Patrozinium. Das ist genau das Richtige für jemanden, der wieder eintreten will. Und er hat mir nach vielen Jahren noch erzählt, wie ich mit schlotternden Beinen vor der Gemeinde gestanden bin und das Glaubensbekenntnis gesprochen habe. Und im Nachhinein möchte ich fast sagen, diese Strafe habe ich verdient und ich habe mich gern hingestellt und habe dieses Glaubensbekenntnis auch nach und nach immer weiter vertieft.
Hat die Einsicht gereicht oder dieses Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht, oder gab es Menschen, die Ihnen einen Anstoß gegeben haben, oder?
Ja, das ist eben, wo Gott im Alltag überall auftaucht. Bei mir war das in meinem Geschäft mit Kunden, Ordensleute übrigens auch, die ich heute noch kenne, die mir dort begegnet sind, echte Zeugen des Glaubens, die gar nicht viel geredet haben, aber von denen ich wusste, die stehen zum Glauben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der damalige Direktor der Katholischen Akademie, Dr. Spengler, der war auch ein Kunde von mir dort in der Maximilianstraße, der hat mir zu Weihnachten einmal Gottes Segen gewünscht. Und das ist mir so durch und durch gegangen von diesem, das war vielleicht für ihn ein alltäglicher Gruß, aber mittlerweile gebe ich diesen Gruß gerne weiter, weil ich selber erfahren habe, wie dankbar man für so etwas sein kann, Gottes Segen zugesagt zu bekommen von irgendjemandem, von keinem Amtsträger in der Messe, sondern so vor Weihnachten mitten in diesem Trubel des Geschäftes.
Wie viele Jahre hat das dann gedauert, bis Sie dann wieder eingetreten sind?
Das müssten über 10 Jahre gewesen sein. Und das war eine echte Wüstenwanderung, wo ich, um beim Bild zu bleiben, die kirchlichen Oasen nach und nach entdeckt habe. Entdeckt habe, dass die Kirche, das Christentum, ein anderes Menschenbild hat, wie das der Psychologie. Dass man in Kirchen Gebetsstätten vorfindet, in denen man Gott begegnen kann, dass die Kirche viel Wissen bereithält, das einem hilft zu leben und Ratgeber zur Seite stellt, die einem zur Seite stehen. Eine echte, dankbare Entdeckungsreise hat damit begonnen. Die tägliche Messe gehört übrigens auch dazu. Also wir können dankbar sein, in einer Kirche zu leben, der wir jeden Tag von der Heiligen Schrift vorgelesen bekommen, dem wir das Evangelium verkündet bekommen, von anderen uns direkt persönlich individuell zugesagt. Die tägliche heilige Messe, die mag ich seitdem auch nicht mehr missen.
Eine Sache ist ja wieder in die Kirche eintreten, aber das heißt ja noch nicht gleich, dass jemand dasteht, kommt zu uns in den Orden, uns fehlen ein paar Brüder. Wie ging es denn dann zu den Dominikanern?
Den Dominikanern bin ich bei den Mystikern zunächst begegnet, bei Eckhart, Tauler und Seuse. Viele Menschen auch heute, sie lesen, sie hören Musik und ziehen unterschiedliche Schlüsse darauf und holen sich ihr geistliches Futter, möchte ich einmal so nennen, ohne es recht zu merken. Bei mir waren es diese Mystiker, die mich angesprochen haben, die eine bestimmte Seite in mir zum Klingen gebracht haben. Und bei der Nähe, beim näheren Zugehen dann nach dem Wiedereintritt auf den Orden, der natürlich intensiv begleitet worden ist, auch von einer geistlichen Begleitung, habe ich immer mehr Inhaltliches auch erfahren und für wahr halten gelernt. Ja, dass so vieles, das wir so auch oft dahin sagen, eine tiefe Wahrheit und eine tiefe Hilfe fürs Leben bedeutet, dass die großen Heilsgeheimnisse, die dort für uns bereitet sind, alle wahr sind. Und das Nachdenken darüber, das auch Fragen stellen, auch das Dialogische, das schien mir bei den Dominikanern am ehesten möglich. Das war für meine auch ein bisschen philosophisch oder nachdenkend gefärbte Art, Das schien mir das Richtige zu sein. Und dort habe ich auch bis heute die richtigen Brüder für Diskussionen und für Glaubenserfahrungen austauschen und so weiter gefunden.
Eine Sache ist, dass man Orden interessant findet, auf der anderen Seite, und eine andere Sache ist noch, dass man merkt, ja, da bin ich zu Hause, oder das, was muss da passieren, dass man merkt, Gott ruft mich dahin? Oder wie war das bei Ihnen? Sagen wir mal so, er muss gar nichts.
Es ist eben, es ist ganz schwierig, darüber zu reden. Wir haben ja Ordensinteressenten, Gott sei Dank, auch in unserer Provinz. Jetzt, dieses Jahr sind es, glaube ich, sogar 6 Ordensinteressenten. Und bevor die sich entscheiden und einfach einmal auf Besuch kommen, da ermuntern wir sie geradezu, geh mal zu einer anderen Ordensgemeinschaft, nach St. Ottilien, zu den Benediktinern oder zu Karmeliten. Schau dir die unterschiedlichen Orden an. Und also bei mir war es auch so, wie die anderen das auch beschreiben, es ist eine spontane Richtigkeit, die einem dort begegnet. Das können bestimmte Mitbrüder sein, bei denen man sich sehr wohl fühlt sozusagen, aber auch es können sich Unterschiede auftun zum Franziskanischen, die einem immer deutlicher werden und einen dort beheimaten. Das bekommt auch einen bestimmten Zug. Das ist wie so eine Art Verliebtsein am Anfang und diese Entscheidung muss natürlich gründlich reifen. Und deswegen war ich dankbar, dass wir verschiedene Gremien und Gruppen haben, die sich diesen ja schon über 30-jährigen Mann angeschaut haben und sich gefragt haben, hält er das durch, passt er zu uns, genügt da Gott allein und die Gemeinschaft, um dieses Leben auch führen zu können und reif fortführen zu können.
Wie alt waren Sie da, wo Sie zum ersten Mal vielleicht zum Schnuppern gekommen sind?
Also da muss ich 37 Jahre alt gewesen sein und mir war es ein großer Trost dann in der Nachbarprovinz, ich habe in Bonn dann studiert, in etwa gleichaltrige Männer kennengelernt, sagen wir, unseres Ordens. Wir sind zusammen an die Uni gegangen in Bonn und haben zusammen die Messen mitgefeiert mit der an der dortigen Uni und auch im Konvent, dass wir waren eine ganze Gruppe, 5, 6 Mann, die also schon deutlich über 30 erst sich für diesen Weg entschieden haben. Danach sind deutlich jüngere Leute gekommen, mit 22, 23, die schon früher reif genug waren, möchte ich sagen, so einen Entschluss zu fassen und im Vertrauen auf Gott diesen Weg zu beginnen.
Wie lange dauert dann, also haben Sie dann da mal mitgelebt erst im Orden?
Ja, also zunächst einmal gehen wir spazieren sozusagen mit den Mitbrüdern, schauen uns von außen das an, nehmen an den Gebetszeiten mal teil. Aber es muss ein Innen und Außen bleiben, es muss ein auf Besuch sein bleiben, bevor dann wir eingekleidet werden mit dem Habit, den Sie gerade sehen, und dann schon näher zu dieser Ordensgemeinschaft gehören. Aber das ist immer noch auf Probe, das ist das Noviziat.
Wie lange geht das?
Ein Jahr bei uns sind genau 13 Monate.
Ein Jahr und 13 Monate?
Also es ist ein Jahr, okay. Aber de facto, weil es nach Tagen geht und wir auch im Noviziat bestimmte Tage abwesend sind, sind es 13 Monate, die dieses Noviziat dauert.
Und dann macht man erstmal ein Versprechen auf Zeit?
Auf Zeit, und zwar auf 3 Jahre, weil meine alten Freunde gesagt haben, ja, das ist natürlich jetzt keine Kunst, das ist genauso wie wenn man heiraten würde und einmal auf Probe ja sagt sozusagen. Aber es ist noch einmal eine wichtige Zeit, die das noch einmal vertiefen lässt. Das Noviziat ist vorbei und man hat noch einmal 3 Jahre Zeit, ob das wirklich dann, ob diese endgültige Entscheidung wirklich fällig ist.
Also eher wie Verlobungszeit eigentlich,
ja,
oder?
Ja, so ist es, ja. Und eben gerade dieses Beziehungshafte, und zwar zu Gott, die Mitbrüder, die hat man sich ja nicht unbedingt ausgesucht. Ja, wir sind zusammengewürfelt dort in dieser Konventsgemeinschaft oder in dieser Provinzgemeinschaft. Aber das Entscheidende ist eben, diese Beziehung zu Gott zu vertiefen und sich immer mehr in seine Hände begeben zu lernen.
Wie versuchen die Dominikaner das zu vertiefen? Wie sieht das aus mit Gebetsleben?
Ja, also bei uns und bei den Franziskanern natürlich oder bei der franziskanischen Familie auch, steht die Gemeinschaft eben, bildet eine Säule dieses Lebens, dann das Gemeinschaftsleben, dann das gemeinsame Gebetsleben, ähnlich noch wie die Mönche, wie die benediktinische Familie, das gemeinsame Chorgebet. Und bei uns kommt als dritte Säule dann vielleicht noch das Studium dazu, das die ständige Bereitschaft, immer zu lernen, sein ganzes Leben lang, die Glaubensgeheimnisse, die Heilige Schrift immer wieder neu auf sich zukommen zu lassen und das Apostolat. Das ist bei uns ebenfalls eine wichtige Säule unserer Gemeinschaft.
Bei den Dominikanern sagt man ja Predigerorden, oder? Ja. Wie nennt man das? Das ist ihr Apostolat, ihr ureigenes Charisma?
Das ist im Mittelalter, hatten die Bischöfe eigentlich das Privileg zu predigen und mit diesen Ordensgemeinschaften, die dort in die Städte gekommen sind, das spielt bei uns auch eine große Rolle. Wir sind also in den Städten tätig seit dem Hochmittelalter. Haben sich die Dominikaner das Privileg erworben, predigen zu dürfen. Und das ist jetzt auch interessant, warum sie das durften. Ja, das musste gerechtfertigt werden. Da kommen irgendwelche Brüder aus Rom, sie sagen, sie sind vom Papst geschickt und sie bilden Gemeinschaften in unseren Städten. Warum dürfen die predigen? Es war gerade das Gemeinschaftsleben, das das rechtfertigen sollte, immer wieder den Frieden in der Gemeinschaft suchen und das gemeinsame Gebet, das uns zur Quelle werden sollte, auch in der Verkündigung etwas zu sagen und zum Evangelium zum Predigen.
Also das, was man empfangen hat, weiter schenken?
Weiter zu schenken, ja. Mit allem Gemeinschafts-, auch mit den Konflikten, wenn man so will, auch mit all den Schwierigkeiten, die Gemeinschaften natürlich auch in sich bergen.
Also wenn Sie da schon über 30 waren, Sie haben jahrelang gearbeitet, waren Einzelkaufmann, haben dann nicht Ihre Freunde gesagt, ja, der spinnt ja jetzt Armut, ja. Gehorsam, Keuschheit.
Das ist schön, war cool, dass Sie es ansprechen, weil das ist sozusagen das Feedback der anderen. Habe ich Mitleid mit jungen Männern, die den Priesterwunsch in sich hegen und nicht recht wissen, wie sie es ihren Eltern sagen sollen, wie sie es ihren Freunden sagen sollen, dass sie jetzt diesen kirchlichen Weg, diesen Berufungsweg gehen, scheinbar müssen, ja, wie einen inneren Zug da empfinden, dort zu sein. Diese Gesichter, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht unbedingt die spannendste Berufungsgeschichte, diese Gesichter zu sehen von begabten jungen Männern, die ein Studium begonnen haben und plötzlich da eine viel größere Dimension entdecken. So etwas braucht das, was wir heute Feedback nennen. Ja, das braucht Menschen, die sagen, nein, das kann ich mir gut vorstellen und mach das. Und so war es bei mir auch. Meine Eltern, Gott sei Dank, haben gesagt, ja, Gott sei Dank, jetzt packst es endlich und redest nicht immer davon. Und so war es eben mit den Freunden auch, so ein verschmitztes Lächeln und dann zum Sagen, ich glaube, das passt zu dir.
Ja. Haben die schon sowas gespürt?
Ja, weil ich habe, wie gesagt, ich habe dann als ausgetreten, habe ich schon die Kirche verteidigt und dann ist es immer schlimmer geworden mit diesem Ja, Aber und immer wieder das Positive, das Segensreiche darzustellen, das dort mit dem auferstandenen Herrn in die Welt gekommen ist.
Ja, wir hören jetzt mal in Musik, kann man nicht sagen, eigentlich in Gebet hinein von Dominikanern gesungen, Veni Lumen Cordium heißt diese CD und ich habe ein Heiliggeistlied herausgesucht und danach sprechen wir weiter. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Thomas Schuster, Dominikanerpater, der bei uns hier im Studio in Balderschwang von Radio Horeb zu Gast ist. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Heute geht es um eine Berufungsgeschichte von Pater Thomas Schuster. Er ist jetzt Leiter des Exerzitienhauses. Ich hoffe, ich sage das richtig. Direktor des Exerzitienhauses, Leitershofen. Dominikanerpater bei uns zu Gast. Leider können Sie den Habit nicht sehen eben. Sie haben mir im Vorfeld nämlich eine nette Geschichte erzählt, als jemand Sie gefragt hat, wie Sie aussehen. Da standen Sie mit mehreren Mitbrüdern da. Vielleicht können Sie das nochmal wiedergeben, dann hat man vielleicht eine Vorstellung.
Ja, wir haben einen weißen Habit und einen schwarzen Umhang dazu. Und ich werde oft gefragt, zu welcher Ordensgemeinschaft gehören Sie? Das sind die ernsthaften Rückfragen. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Wir waren zu dritt am Schwedenplatz in Wien gestanden und haben da auf die Straßenbahn gewartet. Und dann kamen Jugendliche vorbei, die haben gesagt, schau mal, drei Päpste, ja, dieses weiße Gewand wird verwechselt. Und in einem anderen Fall sind wir auch gefragt worden, was wir für eine Ordensgemeinschaft sind, auch von Jugendlichen. Und dann sagte einer von uns, ja, wir sind Dominikaner. Dann kam die Antwort, ah, Gott sei Dank, Hauptsache ihr seid nicht katholisch. Aber das sind eben auch Anknüpfungspunkte. Das Interesse ist echt. Und Jugendliche sollte man nicht unterschätzen in ihrer Neugierde auf solche Dinge. Und das war der Einstieg eben zu weiteren Gesprächen, zum Verständlichmachen, was wir tun und was wir wollen und wofür wir stehen. Die Neugierde nach Spiritualität, nach Sinn, auch nach Gemeinschaft und sowas und nach Kirche vielleicht ist da. Kann man nutzen.
Sie sind jetzt seit wie vielen Jahren im Orden mit Habit unterwegs?
Seit 15 Jahren, ziemlich genau.
Wie war das da für Sie, alles loslassen, Familie, also Eltern, Familie, Freunde zurücklassen?
Ja, die lässt man ja nicht zurück, die Freunde. Also ich habe mich unter die Beobachtung der Freunde begeben. Ich habe gesagt, jetzt schaut's mir mal zu. Allzu sehr mag ich mich eigentlich nicht verändern, sondern ich mag das Gute, wenn es geht, fortführen. Und wenn ich irgendwie zu spinnen anfange, dann bitte sagt es mir gleich. Das betrifft übrigens auch dann das Priestertum und diese Dinge. Ich finde, das sollte möglichst ehrlich und echt sein und nicht irgendwie gestellt. Das nimmt einem heute niemand mehr ab.
Sie haben das Abitur sogar nachgeholt, glaube ich, ja, oder?
Das gehört bei den Dominikanern dazu, aber bei allen natürlich, die zum Priestertum zugehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, im dritten Orden zu sein oder eben ein Conversus zu sein, ein Laienbruder zu sein. Aber bei mir war es so, dass man mir das Abitur an den Anfang gestellt hat, um mir eben dann auch das Studium zu ermöglichen. Auch ein großer Grund, sehr dankbar zu sein dem Orden, der mir diesen Weg eröffnet hat.
Haben Sie nie dran gedacht, hier zu Zusammenpriester zu werden?
Komischerweise nicht. Ja, das ist auch so eine Unterscheidung. Die Pfarrei und eine Pfarrei zu leiten, war mir einfach, das ist ja keine Abwertung, aber mir, Sie haben ja gerade Veni Creator Spiritus, dieser gemeinsame Gesang, das hat noch eben etwas Mönchisches und etwas Gemeinschaftliches vor Gott stehen. Und das war mir eigentlich auch in der Korrektur durch die Mitbrüder und durch das Feedback der Mitbrüder und so vor Gott stehen, das war mir eigentlich ein tieferes Bedürfnis, in so eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, die in der Stadt wirkt und lebt.
Sucht man sich da auch so einen Professspruch, der wie so ein Leitspruch durchs Leben ist? Haben Sie da so etwas, was Sie begleitet?
Ja, bei mir war es und ich komme immer wieder, weil ich es auch so entdeckt und so bei der Priesterweihe habe ich mir ausgesucht, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Das ist Psalm 38. Ich habe ihn als die Quelle meines Lebens erfahren. Und eine Quelle, die offenbar nicht versiegt, irgendwie unendlich scheint. Und in deinem Licht schauen wir das Licht. Ich glaube, nur im Licht Christi sehen wir die Welt und sehen wir den anderen richtig. Da müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen von ihm und von seiner Gegenwart in dieser Welt.
Ich gebe mal die Nummer durch, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria. Sie dürfen sich auch beteiligen an dieser Sendung. Pater Thomas Schuster ist bei uns im Studio. Sie können anrufen 089 517 008 008. Müssen Sie dann wählen, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wenn Sie uns über Radio Maria in Südtirol hören oder in der Schweiz, sonst einem Land, 0049 nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Es wäre schön, wenn Sie mit anrufen, sich beteiligen. Bei Radio Horeb hören Sie heute ein Lebenszeugnis, die Berufungsgeschichte von Pater Thomas Schuster, heute in Leitershofen, Dominikaner Paterleiter des Exerzitienhauses, geistlicher Direktor. Sie dürfen sich mitbeteiligen. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie dann wählen müssen. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria eine deutsche Nummer, 0049, dann nicht vergessen. Pater Thomas, wir haben zu Beginn darüber gesprochen, wenn viele Eltern heute die Krise kriegen, dass die Kinder sich entfernen von Kirche, Glaube und so. Möchten Sie dazu noch was sagen?
Ich bekomme auch sehr viel diese Klagen zu hören, dass man als Eltern das Beste versucht hat, die Kinder auch kirchlich ein bisschen einzubinden und zum Glauben zu ermutigen. Und wie schade es sei, dass das nicht gelingt, dass der Funke nicht überspringt, dass die Kinder alles andere machen, nur nicht eben am Glauben, am Leben der Kirche teilzunehmen. Und da bin ich ja vielleicht ein gutes oder schlechtes Beispiel. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, es war spät, mein Lieblingsheiliger ist ja der heilige Augustinus. Spät habe ich dich geliebt. Man kommt bei unterschiedlichen Gelegenheiten eben doch auf den Glauben zurück. Erinnert sich vielleicht daran, dass die Mutter oder vor allem die Großmutter einmal mit einem gebetet hat. Es bleibt vom Glauben manchmal nur ein Kreuzzeichen auf der Stirn und eine Kerze über. Und nach Jahrzehnten, da sind die Eltern zum Teil schon tot, kommt diese Dankbarkeit, dass jemand für einen gebetet hat und dass diese Glaubensflamme nie wirklich ausgegangen ist, obwohl jede äußere Betätigung gefehlt hat. Ich will damit vielleicht so manchem Hörer Mut machen und Hörerin Mut machen. Gott verlässt seine Kinder nicht. Und er ist vor allem dann da, wenn es kriselt, wenn Krankheiten kommen, wenn Trennung stattfindet, wenn eine andere Dimension aufbricht. Und diese rettende Dimension ist da, aber nur dann, wenn sie aus dem Elternhaus auch grundgelegt, wie gleichsam bereitgelegt wurde. So nach dem Motto, wenn du es brauchst, dann rufe, dann bin ich da. Das gilt für die Eltern ganz physisch und ganz buchstäblich, aber es gilt vor allem für Gott. Gott ist wirklich da und alles, was einmal grundgelegt worden ist, vor allem auch durch die Sakramente, durch die Taufe, durch die Kommunion, die Firmung, das kann nie richtig erlöschen, sondern es glimmt sozusagen unter der Haut weiter, bis es notwendig ist und das entsprechende rettende Feuer anspringt.
Sie sind heute Leiter von dem Exerzitienhaus in Leitershofen. Was sind denn da so Ihre Aufgaben?
Also ich bin ja dort relativ neu und im Moment habe ich meine Freude dran, dass die Menschen so gern wiederkommen ins Exerzitienhaus nach Leitershofen. Zum Teil jedes Jahr, es ist ihnen zur Gewohnheit geworden, dort einen Besinnungstag zu besuchen oder sich eine ganze Zeit für ihren Glauben und für ihr Leben zu gönnen. Einmal mit Gott und mit anderen allein zu sein und ein paar Tage eine Zeit zu verleben. Und das ist so schön zu sehen, wenn die Leute hereinkommen, schon mal aufatmen und sich freuen auf ein paar Tage, auf ein paar Stunden, wo es endlich einmal um das Wesentliche im Leben und um Gott gehen kann.
Für diejenigen, die noch nie Exerzitien gemacht haben, was kann man sich da vorstellen?
Exerzitien sind eine konzentrierte Zeit, den Glauben zu vertiefen. Exerzitien haben einen bestimmten Ablauf auch. Am Anfang verdichtet sich die Zeit, das ist auch schön zu sehen, wenn die Leute ruhiger werden und auch langsamer werden im Gehen und bestehen aus ganz unterschiedlichen Elementen. Das Schweigen kann dazu gehören oder leibliche Übungen, die Eutonie.
Was ist das?
Eutonie sind Leibübungen langsamer Art, hat nichts mit Gymnastik zu tun, um den Leib auch zu sensibilisieren, zu entspannen und bereit zu machen, zu einem Gebetsgefäß sozusagen werden zu lassen. Vortragsexerzitien gibt es, an denen einfach Vormittag und Nachmittag Vorträge gehalten werden, und auf jeden Fall gehören immer sehr intensive begleitende Gespräche dazu.
Und die halten Sie dann unter anderem?
Je nachdem, wer die Exerzitien begleitet.
Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung. Zuvor gebe ich nochmal die Nummer durch, 089-517-008-008. Den Anfang macht Frau Esther aus dem Kreis Göppingen. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Esther.
Ja, hallo.
Ja, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, ja. Ich möchte bloß dem Herrn Pater sagen, ich hatte eine Tante, die war auch Dominikanerin.
Ja, schön.
Ja, die war über 70 Jahre im Kloster, ja. Und zwar in Ilanz,
in der Schweiz. In Ilanz, in der Schweiz.
War das Mutterhaus.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja, die Schwestern darf man nicht vergessen. Also ja. Die weltweit tätig waren, die Dominikanerinnen.
Ich verstehe Sie schlecht, Herr Pater, Sie sprechen so leise.
Ja, die Schwestern darf man nicht vergessen, die zum Teil weltweit tätig waren als Lehrerinnen und dort einen wertvollen Dienst geleistet haben, ihr ganzes Leben lang.
Ich bin jetzt noch mit einer Schwester in Kontakt, da schicke ich immer Geld ans Mutterhaus, gerade in die Schweiz. Mhm. Und die ist in, ich glaube, Brasilien.
Ah, sehr schön, ja.
Mir immer, ja. Das ist auch eine alte Schwester, aber ist immer noch, ja.
Gut.
Ja.
Alles Gute Ihnen, Frau Esther. Danke für den Anruf.
Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Pater Thomas, wie ist denn das bei jungen Männern, die vielleicht überlegen, ist das jetzt nur, es kann ja auch mal ein Ruf sein, das geistige Leben einfach zu vertiefen, oder kann es ein Wink Gottes sein, dass er einen ganz haben möchte?
Ja, richtig. Berufen ist wohl jeder Mensch. Das kann man nicht, soll man nicht vergessen. Jeder Mensch ist berufen, zur Fülle zu gelangen, zur Fülle des Lebens und der Beziehung zu kommen. Und auf welchen Wegen das geschieht oder welche Mittel sozusagen dazu notwendig sind, da kann es gar nicht, wie Papst Benedikt sagte, es gibt vielleicht so viele Weisen des Glaubens, wie es Menschen gibt.
Jetzt eine Ordensschwester in der Leitung, Schwester Amata aus Bad Krumbach. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Pater Thomas.
Grüß Gott, Schwester Amata.
Grüß Gott, Herr Pater Thomas. Ich habe Sie gerade am Radio gehört.
Sehr schön.
Und will Sie einfach herzlich grüßen.
Vielen Dank.
Ich war ja doch im September bei Ihnen, also kurz zum Gespräch.
Ja, erinnere mich gut, vielen Dank.
Können Sie mich noch erinnern, ja?
Ja, selbstverständlich.
Und es war jetzt ganz schön, die Berufungsgeschichte von Ihnen zu hören. es ist für uns Schwestern, wie Sie vorher kurz gesagt haben, auch wichtig, dass wir wissen, für wen wir beten, ja. Und dass es dann nicht umsonst ist, dass es gut ankommt.
Ja, und es gibt so viele schöne Berufungsgeschichten, gerade unter den Schwestern, das ist einfach immer wieder auch eine Bestärkung gegenseitig.
Ja, es ist einfach ein Geschenk.
Ja.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen.
Vielen Dank,
Schwester. Für Ihr Wirken in Leidershofen.
Genau, vielen Dank. Gottes Segen. Danke.
Für Gott, Herr Pater.
Wieder.
Die nächste Anruferin ist Elisabeth Botmeier, glaube ich, aus Assling, wenn ich meine Schrift jetzt richtig lesen kann. Grüß Gott.
Ja, es hat schon gestimmt. Grüß Gott. Ich wollte gern noch einbringen, einen Gedanken dazu, wie man die Kinder dazu bringt oder nicht dazu bringt, aber den Glauben zu bewahren. Und ich muss sagen, wir haben diese Erfahrung gemacht mit unseren drei Kindern. Wir sind eigentlich aufs Rosenkranzbeten gekommen, durch verschiedene Erscheinungen der Mutter Gottes, auch wie in Fatima oder auch in Skio, und durch krankheitsbedingt von mir selber, wo man dann plötzlich sein Leben ändert. Mhm. Und da muss ich sagen, also dass unsere Kinder den Glauben bewahrt haben, die sind jetzt alle drei schon erwachsen. Ich meine, das geht nicht immer so ganz einfach ab, ist hundertprozentig der Rosenkranz und
sehr
die
Mutter schön. Gottes. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für Ihr Zeugnis. Dankeschön. Bitte
schön. Danke, für auf Wiederhören, für Gott. Für Gott. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich möchte an den Plan.
Aha, gerne.
Ich habe zwei Fragen. Was tut man, wenn diese geistige Grundlage nicht grundgelegt worden ist? Also wenn man diese religiöse oder familiäre Nestwärme nicht hat und das verzweifelt versucht nachzuholen? Und meine zweite Frage war, haben Sie einen geistlichen Leiter gefunden oder ist das dasselbe wie der Beichtvater bei Ihnen gewesen in einer Person? Das ist meine Frage.
Danke.
Also wir geben das weiter, was wir selber empfangen haben. Und wie die Schwester Amata gerade gesagt hat, es ist Geschenk. Wir bekommen diese Dinge aus irgendwelchem Grund geschenkt. Die Beziehungen zu unseren Eltern sind zwar wesentliche Beziehungen, aber sie haben nicht unbedingt was mit zwangsläufig dann mit der Grundlegung des Glaubens zu tun. Wenn sie diese Grundlegung des Glaubens in ihrer Kindheit aus irgendeinem Grund, viele kommen ja jetzt auch aus den ehemaligen DDR-Ländern und haben einfach vom Christlichen gar nichts gehört, dann ist immer noch die Möglichkeit, dieser Neugierde, dieser Sehnsucht zu folgen, diesem Interesse zu folgen. Und ich glaube, da ergeben sich heute noch viel differenziertere Möglichkeiten als früher durch unsere Medien. Übrigens an dieser Stelle auch noch einmal vielen herzlichen Dank für die Tätigkeit von Radio Horeb, die so viel für die Verkündigung tut und so viel an Glaubensinformation, verlässliche Glaubensinformation bereitstellt. Das ist zum Beispiel so ein Weg, wo man mitgehen kann, wo man sogar mit anderen beten kann. Ich weiß von vielen, die dort an den Gebetszeiten teilnehmen, auch die Messen regelmäßig übers Radio teilnehmen. Das sind ganz neue Möglichkeiten, am kirchlichen Leben teilzunehmen, am Gebet der anderen zu partizipieren und wirklich verlässliche Glaubensinformationen zu bekommen.
Die zweite Frage war noch mit diesem geistlichen Begleiter, ob das auch der Beichtvater vielleicht sein kann oder wie das bei Ihnen war, ob Sie jemanden gehabt haben, der Sie begleitet hat?
Schon vor dem Orden, also bei meiner Konversion, wenn ich es einmal so nennen kann, dort habe ich einfach die Messen besucht und habe so wie andere Gläubige auch am kirchlichen Leben dann teilgenommen. Und dann, nachdem der Wunsch nach Ordenszugehörigkeit immer größer geworden ist, habe ich mir eine geistliche Begleitung gesucht, die selber meine Wünsche und was von dem Realistischen auch ein bisschen mir trennen helfen haben. Dass man wünscht sich da in bestimmte Situationen hinein und die treffen einfach nicht zu. Und da ist es wichtig, auch gute Begleiter dabei zu haben. Und den hatte ich auch.
Gut. Vielen Dank. Danke auch für den Anruf. Alles Gute Ihnen. Ja, die Sendezeit ist um. Danke, Pater Thomas, dass Sie bei uns waren und so offen auch davon gesprochen hat.
Gerne.
Ja, für alle, die das gern noch einmal hören möchten, wie immer können Sie bei Radio Horeb auch eine CD bestellen. 08328 921 120 ist die Nummer vom CD-Dienst. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, www.horeb.org. Dann können Sie auch auf unser Download- und Podcast-Angebot zurückgreifen. Berufungen kann man nicht machen, aber wir können und sollen drum beten. Deswegen am Ende dieser Sendung wollen wir das auch tun mit einem Gebet aus der Botschaft von Papst Benedikt XVI. Zum Weltgebetstag, der er einmal geschrieben hat. Am Ende dieser Botschaft, dieses Gebet, wollen wir jetzt gemeinsam beten.
O Vater, lass unter den Christen viele Berufungen zum Priester- und Ordensstand entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren durch die Verkündigung seines Wortes und durch die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
rufe, besonders nun, nachdem das Jahr der Barmherzigkeit ansteht, rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze unsere Bischöfe, unsere Priester und Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns. Pater Thomas, dürfen wir Sie noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und bewahre, heile und heilige euch der barmherzige und gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.